Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Serena Williams hat ein Match gespielt und ist ausgeschieden. Alexander Zverev hat seine erste Runde gewonnen. Jannik Sinner hat sehr viele Probleme gehabt. Auch Jasmine Paolini hatte Probleme und Matteo Berrettini gewinnt in 4 Tiebreaks gegen Stan Wawrinka. Herzlich willkommen zur ersten Rückschau auf die Tage in Wimbledon von Chip and Charge. Mein Name ist Andreas Thies, wieder mit dabei Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Die ersten 2 Tage waren erstens sehr angenehm, sehr lauschig. Jetzt ist sogar fast ein bisschen kühl, wo ich hier draußen sitze, zwischen Court 1 und dem Center Court. Aber wenigstens haben wir jetzt nicht heute über Hitzeopfer zu sprechen.
Na, und vor allem haben wir es auch in 2 Tagen durchgezogen. Genau. Auch das ist ein kleiner Vorteil von Wimbledon hier. Ja. Hier geht noch alles in schöner Ordnung. In Reih und Glied werden die Matches abgeschlossen. Jetzt haben wir noch 2, 3, die mit nach morgen genommen werden. Aber ich finde, das Turnier hat ein ordentliches Tempo. Und das passt natürlich auch zu Wimbledon. Und wir werden gleich noch so ein bisschen über die Besonderheiten von Wimbledon sprechen, weil der schnelle Rasen ist so ein bisschen vielleicht der anarchistischste Belag, den das Tennis so hat in den ersten paar Tagen. Das hat auch zu ein paar überraschenden Resultaten und engen Matches geführt. Aber ich finde, trotz meiner Liebe eher zum Sand kann man natürlich nicht viel gegen Wimbledon sagen.
Wir müssen über ein Match sprechen und das müssen wir gleich zu Anfang machen. Das ist das von Serena Williams. Lange hat es gedauert. Das letzte Match auf dem Center Court der ersten Runde heute Abend, da traf sie auf Maya Joint und alle waren natürlich sehr gespannt. Wie würde Serena Williams aussehen? Wie würde sie sich bewegen? Wie würde sie spielen? Würde es vielleicht peinlich werden? Wie würde Maya Joint reagieren? 20.26 Uhr deutscher Zeit war es soweit. Da betraten die beiden das Spielfeld und am Ende gewinnt Maya Joint in 3 Sätzen. Aber was wir sagen können, dieses Comeback von Serena Williams ist vielleicht nicht erfolgreich verlaufen. Es war allerdings ein sportlich sehr ordentliches und man konnte, glaube ich, auch Maya Joint so ein kleines bisschen die Nervosität ansehen.
Ja, mal ein gutes Match, das kann man jetzt nicht anders sagen. Und Joint ist am Ende diejenige, die das verdient gewonnen hat. Aber Serena Williams hat sich jetzt hier in keinster Weise sportlich blamiert. Also dann neben dem Court natürlich sowieso nicht, aber sportlich war das absolut ein anständiges Niveau, was sie gebracht hat. Und wir können jetzt so ein bisschen mal auf das Match an sich gucken, weil es durchaus interessant verlaufen ist. Joint war hier diejenige, die viel die Offensive gesucht hat. Aber ich glaube, es lag auch daran, dass sie relativ schnell, wahrscheinlich auch mit Hilfe des TrainerInnen-Teams, die eine Schwäche im Spiel von Serena Williams ausgemacht hat beim Comeback. Und das war, oder die signifikante Schwäche, und das war für mich die Beinarbeit, wenn Serena in die Defensive gedrückt wurde. Und man muss sagen, Maya Joint hat es immer wieder geschafft, so vor allem, oder gehen wir erstmal in die Ballwechsel rein, vor allem in den Ballwechseln, Serena recht schnell in die Defensive zu drücken. Und einer der großen Vorteile in Serenas Karriere ist immer ihre Beinarbeit gewesen und natürlich auch so ein bisschen die Reichweite. Also wenn ich an Serena denke, dann denke ich einfach an die Bälle, die sie aus der Defensive noch rauskratzt, die sie aus den Winkeln rauskratzt. Und da hat man gesehen, das gelingt ihr nicht mehr so sehr. Und oder zumindest im Moment nicht. Und wenn Joint Serena Williams einmal in der Defensive hatte, dann war der Ballwechsel eigentlich vorbei, weil Serena dann so ein bisschen fast zurückgefallen ist und dann konnte Joint, muss man sagen, schon mit einer gewissen Coolness die Ballwechsel abschließen. Und Joint hat gut aufgeschlagen. Am Ende stehen bei beiden dieselbe Gewinnquote hinter dem ersten Aufschlag. Und Joint war in den ersten 1,5 Sätzen die bessere Spielerin von der Grundlinie. Und dann hat sich Serena da auf beeindruckende Art und Weise reingearbeitet, hat einen Break im 2. Satz aufgeholt, hat ihre Nervenstärke bewiesen, hat im Tiebreak des 2. Satzes fantastisch aufgeschlagen. Aber am Ende ist ihr dann doch so ein bisschen die Luft ausgegangen. Und für Joint war das natürlich von den Nerven her ein Riesending. Also Center Court war voll, alle Aufmerksamkeit drauf. Beide Boxen waren voll. Bei Joint sah spannenderweise Sam Stosur unter anderem in der Box. Und das hat sie, finde ich, nervlich sehr gut gemacht. Und Serena hätte ihr wahrscheinlich mehr in die Vorhand spielen müssen. Ist aber natürlich nicht so einfach, weil man sich nicht so fantastisch bewegen kann. Hätte vielleicht ein bisschen mehr noch aus den Returns rausholen können. Aber wie gesagt, es war eine gute Leistung von ihr. Joint hat den Sieg allerdings klar verdient gehabt am Ende.
Ja, sie hat es verdient und sie hat vor allen Dingen nach einem katastrophalen ersten Halbjahr jetzt einfach mal einen richtig großen Sieg gefeiert. Und es wäre nicht verwunderlich gewesen, wenn sie an den Nerven scheitert, weil das heute war übergroß. Also ganz ehrlich, der Center Court war komplett voll nach dem Alexander Zverev-Match, ist komplett voll geblieben. Die Leute sind nicht nach draußen gegangen, sind nicht nach Hause gegangen, sind nach dem zweiten Satz sind einige gegangen. Aber zum ersten Auftritt von Serena Williams war dieser komplette Center Court voll. Und dass man da vielleicht dann so ein kleines bisschen Nervenflattern kriegen kann als Spielerin, die nur 3 Matches in diesem Jahr bislang gewonnen hat, das kann ich komplett nachvollziehen. Und da, finde ich, hat Joint das sehr erwachsen gemacht.
Ja, also ich glaube, egal, auch wenn Serena jetzt im Herrentableau angetreten wäre, wenn wir jetzt mal die Gedankenübung machen, es hätte kaum jemand auf beiden Seiten gegeben, der da nicht die Nerven geschmissen hätte. Mhm. Also das ist natürlich einfach ein Riesending, wenn hier Serena wieder auftaucht. Und da erstmal überhaupt drin zu bleiben, da überhaupt erstmal das erste Game zu gewinnen, die Aufschläge zu halten, eine vernünftige Quote reinzubekommen, das ist alles gar nicht so einfach. Und das hat Joint auf beeindruckende Art und Weise gemacht. Und wie gesagt, das war ein Match, was sie am Ende über die Offensive gewonnen hat. Bei ihr stehen am Ende, ich gucke nochmal, 40 Winner. Das ist absolut anständig. Da sind 10 Asse drin und die Asse kann man schon dem zuschreiben, dass sich Serena beim Return nicht so gut bewegt hat, nicht mehr diese Schnellkraft hatte, um den Court dann abzudecken. Aber dann bleiben immer noch 30 Winner von der Grundlinie. Mhm. Und man hätte gerade in entscheidenden Momenten, auch als sie den dritten Satz jetzt nach Hause bringen sollte, erwarten können, ja, okay, jetzt fliegt die eine Vorhand vielleicht doch mal ins Aus oder die Rückhand geht dann cross ins Netz. Aber das ist ihr nicht passiert. Und von daher, Joint hat versucht, das Match offensiv zu entscheiden, statt zu gucken, dass Serena sich da selber rausnimmt. Und sie hat es auf beeindruckende Art und Weise gemacht.
Sehen wir Serena nochmal wieder im Einzelnen?
Ja, also ich denke, mindestens Cincinnati, US Open, also glaub, nicht nur für Wimbledon ist sie zurückgekommen. Und ich fand, das war jetzt nicht viel schlechter, oder es war auf keinen Fall schlechter, als was wir von Venus gesehen haben.
Und es war vor allen Dingen besser als das, was wir gegen Ala Tomljanovic bei den US Open damals gesehen haben.
Ja, also sie ist schon, mit dem Level ist sie eine, weiß ich, Top 80, Top 60 Spielerin, ob ihr das reicht, weiß ich nicht. Aber solange sie Wildcards haben will, wird sie die bei jedem Turnier bekommen. Und ich denke, wir sehen sie Cincinnati und US Open. Und da glaube ich, wird sie, weiß ich, wenn sie jetzt noch 5, 6 Matches reinbekommt in den nächsten Monaten, dann glaube ich, wird sie da auch schon ein vernünftiges Niveau haben.
Maya Joints trifft jetzt auf Alexandra Eala. Das erste Match, beziehungsweise das Match, um das wir uns als erstes kümmern mussten. Jetzt können wir allerdings mal einen Überblick über diese erste Runde geben und wir wollen oben anfangen und wir gehen hier mal durchs komplette Draw durch. Wir können nicht alle Matches hier besprechen, das seht uns nach, aber wir werden euch jetzt mal einen kurzen Überblick geben über die wichtigsten Matches des heutigen Tages und des gestrigen Tages. Arina Sabalenka hat gestern gegen Theodora Kostovic mit 6:2 und 6:3 gewonnen, hat hinterher gesagt, ich sollte Angst vor ihrer Power haben. Oh, ich hatte ganz schön viel Angst. Theodora Kostovic war mit Selbstbewusstsein in dieses Match gegangen und hatte gesagt, ja, sie sollte erstmal meine Power kennenlernen. Sabalenka hat da wenig Aufhebens gemacht und vielleicht war das auch ein ganz kleines bisschen Anstacheln, was Kostovic da gemacht hat.
Ja, und Sabalenka dürfte eine der ganz wenigen sein, bei denen wir jetzt nicht gleich was unter dem Motto reinschieben werden. Oh, die ersten 2, 3, 4 Tage in Wimbledon sind ganz schön herausfordernd. Das gehört vielleicht zu den schwierigsten Matches für Top-Favoriten und Top-Favoritinnen überhaupt, weil das ist schon ein bisschen Gleichmacher, dieser Rasen in den ersten paar Tagen, wo einfach die Matches sich komplett anders gestalten als auf Hartplätzen und Sandplätzen. Aber Sabalenka fällt nicht in die Kategorie rein. Die wurde einfach wirklich durchgezogen. Und Kostovic, würde ich sagen, von dem, was ich gesehen habe, ein bisschen hölzerne Spielweise, auch nicht so viele erste Aufschläge reinbekommen und sicherlich nicht die Power, um wirklich viele Winner an Sabalenka vorbeizubekommen.
Nee, Sabalenka ist auf jeden Fall selbstbewusst in dieses Turnier gestartet. Sie wird jetzt in der zweiten Runde auf McCartney Kessler treffen. Die hat die bedauernswerte Alexandra Oleinikova mit 6-0 nach Hause geschickt. Oleinikovas Spiel, das war von vornherein klar, passt nicht so ganz zum Rasen, aber das war ein ziemlich brutaler Reality-Check für sie.
Ja, ich glaube, das war jetzt ihr drittes Match auf Rasen in ihrer Profikarriere. Sie hatte jetzt in der Quali, ich meine, es war in Queens gewesen, gegen irgendeine 600 in der Welt, auch ähnlich klar verloren. Also das Spiel lebt natürlich von einem, ich sag jetzt mal, von einem lebendigen Platz, der ein bisschen was zurückgibt. Und das würde ich dem Rasen jetzt nicht direkt zuschreiben.
Man kann dem Rasen viel vorwerfen, das jedenfalls nicht. Alexander Oleinikova war mit 0-6-0-6 raus. Jelena Ostapenko hat sich unglaublich schwer getan gegen Harriet Dart, hat in 3 Sätzen gewonnen, trifft auf Antonia Rusic. Leyla Fernandes ist ausgeschieden gegen Janice Tien. Das haben wir vorher schon ein bisschen angemarkert als Spiel, was Überraschungspotenzial bietet. Am Ende war es gar nicht so die Überraschung. 1-6-6-7 aus der Sicht von Leyla Fernandes. Naomi Osaka, hast du den Auftritt von Naomi Osaka im Kimono gesehen? Auf Platz 2, das war dem Ganzen, oder ich glaube sogar Platz 3, das war dem Ganzen nicht ganz angemessen in ihrem Auftritt, aber der Auftritt war wieder hervorragend. Sie hat gegen Elsa Jacquemot mit 6-1-7-5 gewonnen und ich fand, dass Naomi Osaka hier einen wirklich guten Eindruck hinterlassen hat und durchaus selbstbewusst in die nächsten Runden gehen sollte. Also sie macht auf mich einen sehr in sich ruhenden Eindruck.
Ja, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, war das eine Kill Bill 1-Referenz, genau. Damals die Lucy Liu-Figur. Und es ist natürlich schade, dass es jetzt nicht auf einem der größten Plätze passiert ist. Auf der anderen Seite, es wird ja auch ein bisschen für, ich sag mal, die weltweite Tennisöffentlichkeit inszeniert. Und das hat auf jeden Fall geklappt. Auch wir sprechen ja drüber wie viele andere. Und ich würde auch die Leistung als sehr solide verbuchen. Wir hatten ja bei unserer Auslosungsvorschau noch drüber gesprochen, dass sie in Bad Homburg weit gekommen war, musste da aber das Finale aufgeben, hat jetzt sich hier aber wirklich gut präsentiert und sollte immer noch den Anspruch haben, hier auch in die vierte Runde reinzukommen. Wir können hier auch noch ganz kurz reinschieben. Wir hatten in der Auslosung gesagt, dass hier immer Raducanu in dem Teil der Auslosung drin ist, aber die hat einen Ermüdungsbruch, musste rausziehen. Das heißt, Sabalenka wird auch da in der dritten Runde zumindest nicht auf Raducanu treffen, vielleicht auf Ostapenko, danach unter Umständen Osaka. Das sind größere Namen, das sind auch Namen, die sie vielleicht herausfordern können, aber erstmal muss Osaka natürlich überhaupt den Schritt in die vierte Runde schaffen.
Sie trifft auf Anastasia Gazanova, die hat gegen Emiliana Arango gewonnen. Karolina Muchova ist auch eine Runde weiter, hat gegen Anastasia Sacharova gewonnen. Bianca Andreescu unterlag in knappen 2 Sätzen Zhang Zhuai. Eine Geschichte müssen wir ansprechen. Maja Chwalinska, die Finalistin von Paris, von den French Open, führte gegen Mananchaya Sawankayu mit 6-2 und ich glaube 5-2 und hatte Matchball und ist weggerutscht. Nicht beim Matchball, sondern ein bisschen vorher. Hatte allerdings noch den Matchball und konnte sich danach nicht mehr bewegen. Verlor das Ganze noch mit 5-7 und 2-6. Es kann immer wieder passieren, gerade in den ersten Tagen, dass es sehr rutschig ist auf diesem Rasen. Wir sprechen nachher auch über Jannik Sinner. Aber das ist schon wirklich, wirklich bitter, wie Maja Chwalinska dieses Match verloren hat.
Ja, vor allem, weil ja auch so ein bisschen die Frage war, wie kann sie überhaupt mit dem Rasen? Und ich würde sagen, sie kann ziemlich gut mit dem Rasen, hat da vor allem ihre Defensivfähigkeiten gezeigt. Ihre Gegnerin war diejenige, die hier primär in der Offensive war. Und wenn eine Zahl unterstreichen kann, was dann passiert ist im Laufe des Matches, nachdem Chwalinska hingefallen ist, war ihre Schwäche hinter dem zweiten Aufschlag oder generell hinter dem Aufschlag. Der ist dann halt signifikant schlechter geworden. Das ist ja der Klassiker, ich tue mir am Fuß weh, ich tue mir am Sprunggelenk weh, ist es vielleicht alles ein bisschen steifer, ich kann nicht mehr so abdrücken. Und gerade für jemanden, die natürlich so von der Defensive lebt, ist das ein wirkliches Problem. Und ja, jetzt kann man wünschen, dass es nicht irgendwas ist, das länger anhält, sondern dass sie jetzt im Sommer dann halt wirklich durchstarten kann als neue Nummer 22 oder sagen wir vielleicht 25 nach diesem Turnier.
Mira Andreeva hat gegen Magdalena Netz gewonnen mit 7-5 und 6-4, hat sich durchaus ein bisschen schwer getan, trifft jetzt auf Barbora Krejcikova, die hatte gegen Hannah Klugman überhaupt keine Probleme, 6-1, 6-4. Das sind jetzt 3 Tschechinnen. Krejcikova, Batunkova und Siniaková. Siniaková hat noch gegen Jinwen Zhang gewonnen. Mira Andreeva hat wirklich eine ganze Menge zu tun, um da durchzukommen, weil ich habe gestern einen sehr lustigen Blue Sky Post gelesen. Bei den tschechischen WTA-Spielerinnen ist es so, wenn eine verletzt ist, kommen 3 nach und die hören nie auf zu existieren und die hören nie auf, Nachfolger zu holen und zu bilden.
Ja, man würde auch nicht darauf wetten, dass Andreeva jetzt unbedingt durch die nächsten beiden Runden durchkommt. Hatte natürlich eine eher unangenehme Auftaktgegnerin, war am Ende auch nur ein paar Punkte besser. Das sehen wir natürlich häufig auf dem Rasen, dass am Ende vielleicht 3, 4, 5, 6, 7, 8 Punkte Unterschied sind, auch in einem Match, was in 2 Sätzen gewonnen wird. Sie hat für ihre Verhältnisse relative Unforced Errors gemacht, von daher bin ich gespannt, wie es gegen Krejcikova läuft. Die hat gegen Hannah Klugman, galt mal als sehr großes Talent, hatte ja auch 11 Breakbälle, aber nur einen genutzt, hat sie dann wirklich ziemlich kurzen Prozess gemacht und war dabei vor allem sehr effizient. Und da bin ich gespannt, wie das gegen Andreeva läuft. Also Krejčíková ist wahrscheinlich diejenige, auf deren Schläger das Match liegt. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, sie hat jetzt natürlich nicht Top-10-Siege in Reihe eingefahren in den letzten Monaten oder sogar Jahren. Also ich würde Krejčíková als leichte Favoritin sehen, aber ich glaube, es braucht was Besonderes dahingehend, dass sie das im Moment nicht gewohnt ist, Gegnerinnen auf dem Level wirklich zu besiegen.
Barbora Krejčíková also jetzt in der nächsten Runde gegen Mira Andreeva. Jessica Pegula hat auch die nächste Runde erreicht, hat gegen Daria Bitmanova, eine weitere Tschechin, gewonnen in zwei Sätzen. 7-5, 6-3, hat sich schwer getan, aber ist durch gegen Sarasuri Bestormo die zweite Runde. Ekaterina Alexandrova ist weiter, hat gegen Pana Udvardi gewonnen und trifft jetzt auf Landana Tararudi. Die hat gestern gegen Lili Tagger in drei Sätzen gewonnen. Landana Tararudi, die hat mich sehr überzeugt. Das war ein tolles Match, ich habe es kommentiert für Prime. Und das war durchaus ein Match auf Augenhöhe. Lili Tagger ist mir zwischendurch noch ein bisschen zu passiv. Sie hat im zweiten Satz gestern sehr, sehr aktiv gespielt, aber den ersten Satz, den hat sie so ein bisschen weggegeben mit dann doch eher passivem Spiel. Und das hat mir nicht gut gefallen bei ihr.
Ja, war, glaube ich, auch nicht die erste Niederlage gegen Tararudi, ne?
Nee, genau. Bei den Australian Open in der Quali, im Quali-Finale hat sie 3-6-0-6 verloren.
Und es ist natürlich auch beeindruckend, dass wir hier zwei Teilspielerinnen in der zweiten Runde haben. Also das gehört nicht zum Alltag, zumindest seit längerer Zeit nicht mehr. Ja, und Tagger, ich meine, wir sprechen so regelmäßig über sie und wir sprechen primär über die Rückhand. Aber am Ende ist ja bei ihrem Spiel wahrscheinlich die Frage, wie setzt sie da die einzelnen Komponenten zusammen? Und wie setzt sie sie so zusammen, dass sie damit primär in der Angriffsposition bleibt? Weil ich glaube, da kann man schnell reinverfallen, wenn man jetzt ein eher komplexeres Spiel hat, dass man dann so ein bisschen abwartend wird und ein bisschen guckt, was macht die Gegnerin. Und ich kann mir vorstellen, dass es noch ein, zwei Jahre dauern wird, bis sie dann wirklich für sich ganz klar hat, wie sie auf dem Level spielen will.
Lili Tagger also ausgeschieden, auch Anastasia Potapova ist ausgeschieden, ihr verlor gegen Jessica Buzas-Manero. Iva Jovic ist eine Runde weiter, sie hat gegen Jacqueline Christian gewonnen und sie trifft jetzt auf Tatjana Maria und die hat gestern Julia Putintseva zur Weißglut gebracht. 6-4 heißt es am Ende für Tatjana Maria, ihr erster Sieg gegen Putintseva und ich sage es nach wie vor, der Rückhandslice ist meiner Meinung nach der wichtigere Schlag für Tatjana Maria und der funktionierte gestern hervorragend, sie hat wirklich gut gespielt.
Ja, und das darf man ja auch nie unterschätzen. Der erste Aufschlag war natürlich ein Faktor. Also da hat sie auch einen ganz klaren Vorsprung gegenüber Putintseva gespielt. Ich glaube, es war sowas wie 80 zu 55. Und das dann natürlich auch nicht mehr aufzuholen auf dem Rasen. Gerade auf dem Rasen in den ersten Tagen. Also Wimbledon, darf man nie vergessen, sind eigentlich zwei Turniere. Wir haben jetzt ein Turnier in den ersten 4, 5, 6 Tagen und dann ein zweites Turnier, wenn der Belag langsamer wird. Das greifen wir, glaube ich, gleich auch nochmal bei ein paar Spielerinnen und Spielern auf. Und Maria profitiert davon. Und ich glaube, der Aufschlag von Maria profitiert vor allem davon. Und jetzt bin ich sehr gespannt, wie das gegen Jovic läuft, weil die hat aus meiner Sicht eigentlich ein Spiel, was sehr gut passt zum Rasen und deren Aufschlag, der sonst so ein bisschen einen Biss vermissen lässt, der kriegt den hier auch. Und von daher denke ich, da geht Maria schon als leichte Außenseiterin rein.
Maria jetzt also, wie gesagt, gegen Iva Jovic. Das wird eine harte Nuss für Tatjana Maria morgen. Belinda Bencic gegen Mika Stojsavljevic 6-2, 6-1 trifft jetzt auf Wang Jingyu. Die hat gegen Elisabetta Cocciaretto gewonnen in drei Sätzen. Wird auch nicht ganz leicht für Belinda Bencic, der ich ja hier eine ganze Menge zutraue. Und Coco Gauff hat gegen Tamara Korpatsch gewonnen in zwei Sätzen 6-2, 6-1 trifft jetzt auf Solana Serra. Die hat sich ganz knapp gegen Anna Bonda durchgesetzt. Schauen wir auf die untere Hälfte bei den Frauen. Und dort haben wir auch einige wirklich interessante Ergebnisse. Allen voran, Elina Svitolina ist ausgeschieden. Gegen Daria Snigu hat sie verloren mit 5-7, 2-6. Sie hat im ersten Satz mit 4-0 geführt, nach 12 Minuten, Elina Svitolina. Und danach funktionierte nichts mehr. Und das war so eine Geschichte. Daria Snigu, die spielt sehr unorthodox, die spielt sehr flach, sehr glatt dann auch, ohne wirklich viel Schnitt. Und sie hat Svitolina heute wirklich zur Verzweiflung getrieben. Svitolina hat immer wieder versucht, einen Topspin zu spielen und der ist jedes Mal 2 Meter zu weit gegangen. Und das war zum Verrücktwerden für Elina Svitolina.
Ja, Svitolina ist ein bisschen in die alte Svitolina da reingedrängt worden, würde ich sagen. Weil ich habe jetzt gerade auch, wenn du gesprochen hast, nochmal die Statistikseite aufgemacht. Die ist jetzt in Wimbledon nicht sonderlich brillant, aber ein, zwei Sachen sind da schon ganz spannend. Das eine ist diese In-Attack-Percentage, also wie viel verbringen die Spieler und Spielerinnen der Zeit damit, wirklich anzugreifen? Und da gibt es hier einen ganz klaren Unterschied. 27 zu 18 und 18 auf Rasen, was wir hier für Svitolina sehen, ist ein sehr niedriger Wert. Das haben wir früher von ihr gesehen, als sie eine reine Abwehrspielerin war. Und das andere, was man hier auch sieht und natürlich am Ende ein Faktor ist, Snigur kriegt 78% der Aufschläge rein und Svitolina 49%. Und das ist auszugleichen, wenn das Matchup nicht so unangenehm ist, wie es hier für Svitolina der Fall war. Und das war es auf jeden Fall, weil Snigur eben, das ist so mindestens unangenehme Spielerin. Neben dem Unangenehmen bringt sie eigentlich auch ganz gute Schläge die Linie entlang mit. Und damit hat sie Svitolina dann überraschend schwer gemacht. Ich hätte echt gedacht, dass die hier weiterkommen würde.
Ja, ich habe auch damit gerechnet, dass sie weiterkommt. Aber schön, dass du das sagst, weil so genau habe ich das im Kommentar auch gebracht bei Prime. Vielen Dank, das freut mich. Da bin ich sehr glücklich drüber. Also Darius Nigur trifft jetzt auf Leonia Jean-Jean. Die hat gegen Veronika Erjavec in 3 Sätzen gewonnen. Und das ist eine riesige Chance hier für Daria Snigur hier weit zu kommen, weil deren Lieblingsbelag ist der Rasen. Und Donna Vekic ist ausgeschieden. Die hat gegen Ashlyn Kruger verloren in 3 Sätzen. Also dieser Teil der Auslosung ist unglaublich offen. Snigur, Jean-Jean, Bolgwarze oder Kruger, wer kommt ins Achtelfinale? Das ist schon wirklich erstaunlich.
Ja, denn Tomljanovic ist ja auch noch gegen Bolgwarze ausgeschieden. Genau. Also das sind schon 3 Veteraninnen hier und die Niederlage von Vekic ist natürlich überraschend. Am Ende hat Vekic auch 2-3 Punkte mehr gewonnen und das war dann wirklich die Art von Partie, wie wir sie irgendwie vom Rasen früherer Tage kennen. Am Ende entscheiden halt 3-4 Punkte in den entscheidenden Situationen. Wer kriegt den ersten Aufschlag rein, wer kriegt den ersten Winner unter? Dankeschön. Und Kruger musste hier durch die Quali, die war ja schon um einiges höher in der Weltrangliste gewesen, hat dann aber so diese klassische Mischung aus kleineren Verletzungen, Punkte nicht verteidigt gehabt, hat aber eigentlich das Niveau von der Top-50-Spielerin, ist hier eigentlich auch die Favoritin. Aber auf der anderen Seite haben wir hier eine sehr hohe Chance, dass eine Qualifikantin, denn nur Snigur ist keine Qualifikantin, also eine Qualifikantin könnte hier auch die 4. Runde erreichen. Es wird wohl nicht so kommen wie bei den French Open, wo eine gleich das Finale erreicht hat, aber man kann mal drauf achten.
Emma Navarro hat sich durchgekämpft gegen Paula Badosa, lag 2-5 im 3. Satz zurück und kam noch zurück und gewann 7-5 im 3. Satz. Trifft jetzt auf Oksana Selekmeteva aus Spanien, die gewann gegen Sinja Kraus. Marta Kostyuk, keine Probleme beim 6-1, 6-2 gegen Nadia Podoroska, trifft auf Anna Blinkova. Das Match des Tages, vielleicht das Match dieser beiden Tage, ist das von Jasmine Paolini gegen Robin Montgomery. Montgomery hatte den Titel in Sertogenbosch gewonnen vor 2 Wochen als Qualifikantin und war natürlich gefährlich. Und Jasmine Paolini hatte im 1. Satz keine Chance, wirklich keine Chance. Verlor diesen Satz mit 0-6 und sah auch im 2. Satz, Anfang des 2. Satzes wirklich, wirklich verzweifelt aus, weil Robin Montgomery konnte aus allen Teilen des Platzes Winner schlagen. Und das war wirklich überragend. Nur irgendwann biss sich Jasmine Paolini in dieses Match und gewann am Ende mit 6-4 und 7-5 die Sätze 2 und 3. Ganz, ganz wichtiger Sieg für Paolini, die jetzt auf Viktoria Golubic trifft, die letzte verbliebene Rasenspezialistin im Frauentennis. Aber das war ein wichtiger Sieg für sie.
Ja, vor allem, wenn man das Jahr betrachtet, das ja einfach noch nicht so gelaufen ist, wie sie es sicherlich gern gehabt hätte, ist um die 30 im Race. Ist ehrlicherweise auch das Leistungslevel in diesem Jahr gewesen. Es hat einfach ein paar kleinere Schwächen in ihrem Spiel gegeben. Das eine war, dass die Vorhand nicht mehr ganz so stabil war, dass der Aufschlag bisschen an Biss verloren hatte und dass sie es eben nicht geschafft hat, sich so in diesen Matches festzusetzen, die eigentlich gegen sie laufen. Und das hat sie hier geschafft. Du hast Montgomery angesprochen. Ich bin mir relativ sicher, dass die in Zukunft eine größere Rolle in Wimbledon spielen wird. Die ist groß, die hat einen Linkshänderinnenaufschlag, die kann viel mit ihrer Vorhand und ich denke, die wird einiges erreichen in Zukunft. Und Paolini ist hier halt dann, glaube ich, wirklich einfach hineingezwungen worden in ihr eigenes Glück. Und wenn man sich so ein bisschen die letzten zwei, drei Spiele ansieht, dann merkt man auch, die Punkte wurden gewonnen durch Abwehrleistungen. Mhm. Dadurch, dass sie sich aus der Abwehr irgendwie in die Offensive mit der Vorhand manövriert hat oder durch Doppelfehler von Montgomery. Und Montgomery hat dann zum Ende gewackelt. Aber hat natürlich gewackelt, weil Paulini ihr Fragen gestellt hat. Und das andere muss man ansprechen. Montgomery hat vielleicht mit die meisten Breakbälle von allen hier erspielt in der ersten Runde. 19 Stück, aber hat davon dann auch nur 5 nutzen können.
Clara Tauson hat gegen Maria Sakkari verloren. Maria Sakkari 6-3, 6-3. In der zweiten Runde trifft auch Kamila Rachimova. Die hat sich gegen Angelina Kalinina durchgesetzt. Alexandra Jalala keine Probleme gegen Renata Sarasua. 6-1, 6-2. Iga Świątek hatte große Probleme heute gegen Taylor Townsend. Ich habe zwischendurch gedacht, das geht schief für Iga Świątek. 6-1, 2-6, 6-3 am Ende für die Titelverteidigerin. Der Aufschlag nach wie vor ein Problem, aber auch die Vorhand, die heute sehr gestreut hat bei ihr.
Ich glaube, Świątek hat auch gedacht, das geht schief. Also, die war ja nach dem Match sehr erleichtert. Da sind ein paar Tränen geflossen. Gestern hatte Sinna gesagt, wie nervös er war, da als Titelverteidiger zurückzukehren in Wimbledon. Ich glaube, ähnlich ist es dann eben Świątek ergangen. Und ich hatte in Zweifel gezogen in der Vorschau, dass Townsend hier wirklich eine Chance hat. Jetzt muss man sagen, die Chance war absolut da bis Mitte des dritten Satzes. Dann hat Świątek schon da reingefunden. Und Świątek, die ja absolut von ihrer brillanten Beinarbeit lebt, die hat man hier doch ganz schön rumrutschen sehen. Und du hast schon die Vorhand angesprochen. Man sieht, warum die Vorhand, sollte Świątek hier in die zweite Woche kommen, absolut ein Faktor werden kann, weil dann wird der Belag langsamer, dann ergeben sich viel mehr Möglichkeiten, sich auf die Vorhand auszurichten. Und ich glaube, schafft es hier Świątek ins Achtelfinale oder so, dann geht es wieder mit in die Favoritinnenposition rein, weil die Vorhand so unglaublich schwierig für die Gegnerin sein kann. Aber das war echt ein ganz schön hartes Stück Arbeit und sie ist für mich weiterhin die Favoritin, egal wer jetzt in den nächsten Runden kommt. Aber läuft im Moment nichts einfach mal leicht für Świątek.
Ja, Karolina Pliskova ist die nächste Gegnerin. 6-3, 6-4 gegen Teresa Valentova hat sie gewonnen. Karolina Pliskova wieder in ihrem natürlichen Habitat zurück. Amanda Nisimova keine Probleme gegen Lina Gjorczewska. 6-3, 6-2 trifft auf Sofia Kenin, die hat gegen Petra Marcinko gewonnen und Sorana Kistea ist auch eine Runde weiter gegen Sarah Bailick hat sie gewonnen. Madison Keys hat in 3 hart umkämpften Sätzen gegen Kayla Day gewonnen heute Morgen und Linda Noskova hat gegen Ella Seidel 6-4, 6-3 gewonnen. Diana hat gegen Eva Lys 7-5, 6-1 gewonnen, nachdem Eva Lys mit 5-2 im ersten Satz geführt hatte. Katie Bolter ist ausgeschieden, wie so viele Briten ausgeschieden sind heute und gestern. Tyra Grant hat gewonnen, trifft auf Marie Buskova in der zweiten Runde, die hat gegen Talia Gibson gewonnen. Ludmila Samsonova gegen Diana Schneider ist ein Match, auf das wir gucken können. Laura Siegmund verliert gegen Elise Mertens 2-6, 4-6, trifft auf Elise Mertens jetzt auf Maria Timofeeva und Katie McNally jetzt gegen Elena Rybakina. Und Elena Rybakina, die hat hier noch nicht überzeugt. Die hat gegen Louise Boisson 6-4, 1-6, 6-3 gewonnen und war auch sehr erleichtert.
Ja, und Boisson, die eben das tolle, oder die tollen French Open von einem Jahr hatte und dann auch noch das Turnier in Hamburg gewonnen hat, die hat seit dem Herbst schon wieder Verletzungen gehabt, wie so häufig in ihrer Karriere, und ist ehrlicherweise überhaupt nicht reingekommen in ihr Comeback und hat auch hier heute nur 9 Winner geschlagen und hatte Rybakina trotzdem relativ nah an der Niederlage dran. Und das ist auf jeden Fall Rybakina zuzuschreiben, die hier für ihre Verhältnisse unglaublich viele Unforced Errors geschlagen hat. Das sieht man bei ihr eigentlich nicht so, weil es halt auch so ein technisch saures Spiel ist. McNally ist hier diejenige, die letztes Jahr Świątek den einzigen Satz abgenommen hat, und das ist eine, die
sich sehr gut auf Rasen bewegt.
Ja, und gut ans Netz kommt, also kann man gespannt sein, und danach könnte Mertens kommen, und man hat heute nochmal in Mertens ihre Qualitäten gesehen gegen Siegemund. Wir wissen, wie gefährlich Siegemund auf Rasen sein kann, aber Mertens bringt halt so eine Solidität mit, die dann auch für eine Siegemund einfach zu viel war. Mertens lässt sich weder von den Umständen noch vom Spiel ihrer Gegnerin unbedingt aus der Ruhe bringen. Und häufig reicht's, oder was heißt häufig? Gegen die Allerbesten reicht's halt meistens spielerisch nicht, weil ihr dann doch so ein bisschen die Power und die Athletik fehlt. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass sie hier eine Rybakina in Gefahr bringen könnte. Und dann einen Namen, eben den du gerade erwähnt hast, den wir nochmal kurz rausstreichen können. Es könnte einer von vielen Siegen werden in den nächsten Jahren. Das ist eben der von Grant, der jungen Italienerin.
Ja.
Toller Aufschlag, tolle Vorhand. Also da kann man gespannt sein, was da
sie hat, noch in den sie hat in der Quali, ich habe sie in der Quali gesehen, sie hat in der Quali große Probleme mit dem Ballwurf gehabt. Aber wenn sie im Ballwechsel ist, sieht das alles sehr, sehr, sehr gut aus, sehr smooth aus. Und sie ist ein sehr natürliches Bewegungstalent.
Ja, und dann eben ganz kurze Bemerkung noch zu Eva Lys. Es war, wie auch die Partie von Ella Seidel, ein bisschen schwierig hier zu verfolgen, weil eben nicht für alle Matches Streams da sind. Aber was ich ein bisschen mitbekommen habe, bei Eva Lys das Problem, was wir schon ein paar Mal angesprochen haben, der Aufschlag war dann nicht gut genug für den Rasen, hat, glaube ich, unter 50% der Punkte gewonnen. Und das sind eher weniger Spieler und Spielerinnen, denen das auf dem Rasen passiert. Und natürlich ist Schneider einfach von der Grundlinie eine sehr gute Spielerin. Aber ich vermute, es wird noch ein bisschen dauern, bis das der Belag von Lys wird. Und ich glaube, es ist so ein bisschen eine Erstjahreshälfte zum Mund abputzen und weitermachen. Und ich denke, jetzt wird sie in den nächsten Wochen auch wieder reinfinden.
Das waren die Frauen. Wenn wir uns gleich wieder hören, werden wir über die Herren sprechen. Da ist ein Match zum Beispiel noch im Gange. Ich höre immer nur den Jubel von Court 1 zwischen Wawrinka und Berrettini. Die geben sich's mal so richtig. Das alles gleich hier bei Chip in Charge, dem Tennis Talk.
Freunde des runden Leders, hier ist eure Wohlfühloase für das Fußballherz. Bei Fritz und Stroh, die Fußballshow, begleiten wir jede Woche die Geschehnisse der Fußballwelt und ordnen sie für euch ein. Kein Taktikgelaber, eine Menge Humor und vor allem ganz viel Leidenschaft für den schönsten Sport der Welt. Von Bundesliga über WM bis hin zur Kreisliga ist für jeden was dabei. Also schaltet beim nächsten Mal ein als Podcast und bei YouTube.
Jannik Sinner hat gestern das Turnier eröffnet auf dem Center Court. Er spielte gegen Miomir Kecmanovic und er wäre beinahe ausgeschieden. So müssen wir es tatsächlich dann sagen. Als er den dritten Satz verlor, es war nicht zu warm. Man musste nicht darüber nachdenken, ob er vielleicht jetzt zusammenklappt oder so. Aber Miomir Kecmanovic spielte drei Sätze lang ganz, ganz herausragendes Tennis und konnte einen meiner Meinung nach unsicher wirkenden Jannik Sinner immer wieder in lange Ballwechsel, in hochklassige Ballwechsel verwickeln. Jannik Sinner kann am Ende von Glück sagen, dass er in fünf Sätzen gewonnen hat. Aber das war eine Wackelpartie von ihm.
Ja, ich hatte ja eben meinen Damen schon gesagt, ich glaube, es war sogar bei Sabalenka, wo ich das gesagt habe, wir müssen unter Umständen mit ein bisschen Gnade auch drauf gucken, weil hier eben viele durchaus in Gefahr geraten. Und man kann die Sinner-Partie auf jeden Fall so erzählen, wie du sie gerade erzählt hast. Man kann jetzt natürlich aber auch einfach die PR-Maschine für Sinner anwerfen und kann sagen, ja, aber jetzt schauen wir mal, er hat ein längeres Match gewonnen. 3,5 Stunden, hat in den Sätzen 2 bis 5 kein Break zugelassen, er hat 31 Asse geschlagen und er hat sich ordentlich auf die Nase gelegt und ist trotzdem wiedergekommen. Ist das nicht beeindruckend? Man kann es beiden Richtungen erzählen. Ich weiß nicht, welche die richtige ist.
Fabien Benoit macht seine Pressearbeit. Vielleicht kannst du ihren
Job bekommen. Die ist sehr erfahren.
Ja, ist sie. Auf jeden Fall, man kann tatsächlich dieses Match aus zwei Geschichten erzählen oder aus zwei Seiten erzählen. Und du hast den Sturz angesprochen. Der sah sehr, sehr, sehr furchteinflößend aus. Also da hat es ihn mal so richtig auf die Fresse gelegt.
Ich glaube, es ist die Skikarriere. Also er war ja eigentlich erst Skifahrer und dann Tennisspieler. Und das, denke ich, hat ihm da geholfen. Weil das sah einfach, es gibt ja auch Nahaufnahmen davon, da sieht es halt einfach aus, als müsste irgendwas durch sein oder vielleicht zwei oder drei Sachen im Bein durch sein. Und ich denke, das hat ihm da geholfen. Und ich kann mir vorstellen, dass er auch noch in der nächsten Runde so ein bisschen mit den Bedingungen Probleme haben wird. Ich sehe ihn hier aber immer noch als Favoriten. Also normalerweise das, was wir von ihm in den ersten Monaten gesehen haben, vor allem am Aufschlag, das sollte ihn hier echt schon durchs Turnier tragen. Und ich glaube, es wird schwer, ihn zu besiegen, auch wenn das natürlich unglaublich eng war.
Rafael Roda ist eine Runde weiter, hat gegen Felix Gill gewonnen in 3 Sätzen, 6-3, 6-3, 7-5, trifft jetzt auf Pablo Carreño Busta, da musste Denis Shapovalov nach 2 Sätzen aufgeben. Shintaro Mochizuki hat gegen Max Basing 6-3, 6-0, 6-0 gewonnen, trifft jetzt auf Ethan Quinn, der hat gegen Luciano Daderi in 3 Sätzen gewonnen und Kaspar Rüth hat mal wieder lächelnd seine obligatorische Erstrundenniederlage in Wimbledon genommen, hat gegen Hubert Hurkacz in 3 Sätzen verloren, 4-6, 2-6, 6-7. Hurkacz trifft jetzt auf Sebastian Ofner, der hat in 4 Sätzen Hamad Medjedovic niedergekämpft. Sun Wukwon gewinnt gegen Martin Landaluce und trifft jetzt auf Tommy Paul. Und Tommy Paul hat gestern Alexandre Müller aber sowas von vom Platz geschossen. Das war schon sehr gut. Ich meine, Müller ist jetzt nicht unbedingt der Gegner dafür. Und trotzdem, Tommy Paul, bei den ganzen Favoriten, die schon mal ein bisschen gestrauchelt sind oder so, er ist hier durchgecruised.
Ja, sicherlich von den Herren mit die beeindruckendste Leistung. Es kommen jetzt vielleicht noch ein, zwei, wo wir das gleich sagen können, aber das war beeindruckend und er ist auch der Favorit gegen Kwon in der nächsten Runde, hatten wir schon in der Quali oder in der Auslosungsvorschau gesagt, der ist vom Militärservice oder
ja, nach zwei Jahren sein erstes Grand Slam wieder.
Ja. Ja, und der hat ein unangenehmes Spiel. Der kann auch jemanden wie Paul ein bisschen ärgern, aber normalerweise sollte Paul hier in die vierte Runde einziehen.
Ich glaube auch. Also Paul macht auf mich hier einen wirklich guten Eindruck bislang, aber auch Paul hat eine Karriere daraus gemacht, solche Dinge mal wieder wegzuschmeißen. Brandon Nakashima gewinnt gegen Jack Pennington-Jones in einer Partie, die auf heute verschoben werden musste, beziehungsweise die gestern Abend nicht beendet werden konnte, in drei Sätzen und trifft jetzt auf Jan-Lennard Struff. Der hat gestern gegen Sebastian Baez gewonnen in fünf Sätzen. 6-1, 7-6, 4-6, 2-6, 7-5. Und es war sehr lustig, seine Pressekonferenz hinterher zu hören, weil der hat gesagt, Ich weiß überhaupt nicht, was los war. Es hat einfach nichts funktioniert ab dem dritten Satz. Ich habe mich so unsicher gefühlt. Ich muss den schlagen. Er ist ein guter Spieler. Er steht vor mir in der Weltrangliste. Aber das ist sein einziges Rasenmatch in dieser Saison. Und ich habe wirklich ein paar gute Matches gehabt auf Rasen. Der wirkte tatsächlich so ein bisschen so verzweifelt empört über seine eigene Leistung. Er hat sich am Ende durchgebissen, obwohl er im fünften Satz mit Break zurücklag. Ich glaube, das war das Wichtigste gestern für Jan-Lennard Struff.
Ja, weil stell dir die Niederlage vor. Ja. Das wäre natürlich sehr bitter gewesen. Und man muss sagen, eben Baez hat das okay gemacht. Der weiß, wie man den Gegner bewegt, der weiß, wie man Tiefe herstellt, aber das darf natürlich eigentlich nicht reichen, um Struff wirklich auf dem Rasen zu bewegen. Zu bewegen schon, aber nicht zu besiegen. Und ich glaube, das war jetzt für Baez auch nicht die größte Überraschung, dass er das Match verloren hat. Ja, jetzt bin ich gespannt. Struff früherer Jahre, glaube ich, hätte hier Nakashima doch ordentlich ins Schwitzen bringen können. Jetzt hat man hier eben nur in Teilen gesehen, was bei Struff mit seinen Offensivleistungen möglich ist. Mhm. Und jetzt bin ich doch etwas skeptischer, muss ich sagen.
Daniil Medvedev ist weiter in drei Sätzen und auch Felix Auger-Aliassime ist weiter in drei Sätzen. Die beiden haben sich keine Blöße gegeben. Cameron Norrie ist ausgeschieden gestern. Heute gab es bei iNews, glaube ich, hieß der, gab es einen Artikel, der wohl schlimmste Tag des britischen Tennis in der Wimbledon-Historie gestern. Ich glaube, 0 von 11 waren es dann am Ende. Unter anderem auch Cameron Norrie, der verlor gegen Michael Jang. Der hat in fünf Sätzen gewonnen, im fünften Satz im Tiebreak.
Alejandro, ja, ganz kurz noch was dazu, weil ich glaube, der Fokus ist da halt auch so groß, weil die LTA jetzt ja nach und nach die Turniere, also ist der britische Tennisverband, nach und nach die Turniere auch vor Wimbledon übernimmt und ich sag mal sehr freimütig seine Wildcards verteilt, mit dem Anspruch, ja, die brauchen das, damit sie ihre Erfahrung sammeln können und viele der Spieler und Spielerinnen, die diese Wildcards bekommen, sind jetzt aber keine 17 mehr, sondern eher 10 Jahre älter. Und das sorgt durchaus für Ärger in Großbritannien, weil die Annahme eigentlich ist, dass die Rasensaison so ein bisschen internationaler gehalten werden soll und nicht so einen hardcore-britischen Fokus bekommt. Mhm. Und das hat, glaube ich, nicht allen gefallen. Und das unterstreicht es halt so ein bisschen. Natürlich ist das Pech, wir haben Raducanu schon angesprochen, Jack Draper musste auch rausziehen. Und Norrie, glaube ich, war auch ein bisschen angeschlagen. Ja. Aber es ist nicht, wie sich der britische Verband sich das vorgestellt hat.
Nein, ist er absolut nicht. Lana Tian hat gegen Dalibor Sojina gewonnen in vier Sätzen. Andrei Rublev hat im größten Schinken der zwei Tage gegen Roman Safiulin verloren mit 14-12 im Match-Tiebreak des fünften Satzes. Safiulin hatte schon in fünf Sätzen gegen Jerome Kim die Qualifikation geschafft, jetzt in fünf Sätzen gegen Rublev gewonnen. Da muss ich gerade erzählen, ich habe ihn Sonntag beim Training gesehen und hab zweimal hingeguckt, habe ich gedacht, ist das Ernest Gulbis? Und da habe ich gesagt, nee, der spielt ja nicht mehr. Aber Safiulin und Ernest Gulbis könnten ein und dieselbe Person sein.
Stargast bei Chip and Charge irgendwann mal, bei der Challenger Corner irgendwann mal im ersten Halbjahr gewesen, ne?
Ja.
Wo war es? In Österreich ein großes Challenger gewonnen? Irgendwie sowas. Ja. Könnt ihr auf jeden Fall reinhören. Und ist hier jemand, der hier schon mal im Viertelfinale stand? So ist es ja nicht. Und es war eins wahrscheinlich der offensivsten Matches, was wir überhaupt in den letzten beiden Tagen hatten. Und es ist natürlich trotzdem für Rublev, ich sag mal, ach, bedenklich nicht, dafür ist er jetzt schon zu weit in der Weltrangliste nach und nach hinten gerutscht, aber ist nicht sein Anspruch, glaube ich, das Match gegen Safiulin zu verlieren.
Nein, das kann es nicht sein. Wo sind wir gewesen? Jean Fonseca hat gewonnen gegen Roberto Bautista Agut. Der hat sein letztes Match in Wimbledon gespielt. Fonseca gewinnt in 3 Sätzen, trifft er auf Jesper de Jong. Der hatte gegen Rinky Hijikata alle Mühe. 5 Sätzen hat er gewonnen. Mathieu Randaknecht gewinnt gegen Oliver Tarbet in 4 Sätzen. Und Stefanos Tsitsipas hat eine sehr gute Leistung gebracht gegen Hugo Gaston. 6-1, 6-4, 6-2. Wie befreit der junge Mann, als er mal wieder gesagt hat, jetzt ist die Trennung von Apostolos Tsitsipas endgültig. Ganz ehrlich, die griechische Kollegin Vicky Georgatou, die sitzt quasi immer neben oder hinter mir während der Grand-Slam-Turniere. Und es ist tatsächlich immer ein Fest. Jedes Grand-Slam gibt es Stories en masse zu Stefanos Tsitsipas. Es ist wirklich erstaunlich.
Und das hat aber auch gesagt, mal wieder hat er seinen Vater ja. vor die Tür gesetzt. Aber diesmal auf jeden
Fall.
Diesmal
wirklich.
Ich wünsche es ihm auch. Ich glaube nicht, dass das gesündeste Verhältnis
nee, das glaube ich auch nicht.
In der Erwachsenwerdung von Tsitsipas. Aber es ist halt auch schwer zu glauben, dass er ihn wirklich langfristig vor die Tür setzt. Also, ja, wir wissen, ja, also ich meine, der muss doch eigentlich fast verzweifelt auf seine Karriere gucken. Der war auf Augenhöhe mit Medvedev und mit Zverev. Ja. Und ich glaube, er war der erste von den dreien, der 2 Grand-Slam-Finals hatte. Und es läuft gar nichts mehr. Und Rasen ist natürlich nicht sein Belag. Und ich glaube, er verliert die nächste Runde auch. Also es wäre eine Sensation, wenn er sie nicht verliert. Aber vielleicht findet er ja irgendwas in sich in den nächsten Wochen und Monaten ohne seinen Vater. Man wünscht es ihm und auch dem Vater.
Novak Djokovic ist sein nächster Gegner. Der hat alle Mühe zu tun mit Yibing Wu. In 4 Sätzen gewonnen. Yibing Wu war lange verletzt. Hatte in Dallas gewonnen vor ein paar Jahren, als er gegen John Isner mit 14-12 im Tiebreak des dritten Satzes nach 6-7, 7-6, 7-6 gewann. Absoluter Shotmaker. Djokovic hat gestern ein sehr unterhaltsames Match da gewonnen.
Ja, und der Unterschied jetzt zu den anderen Belegen ist, das unterhaltsame Match hat dann irgendwie nur 3 Stunden gedauert statt 5 Stunden. Mhm. Und daher ist das wahrscheinlich noch nicht ganz so bedenklich, wie es bei anderen Turnieren der Fall ist. Und er scheint überzeugt zu sein, dass er mit bester Gesundheit hier reinkommt. Von daher, wir gucken, wie weit es für ihn wirklich gehen wird. Was jetzt für ihn, glaube ich, oder was ihm schon ein bisschen Selbstvertrauen gegeben haben wird, ist, dass er schon gut genug in der Defensive gegen das Shotmaking von Wu aussah, als dass man sagen könnte, ja, okay, das könnte er in die nächsten Runden mitnehmen, denn da wird er es wahrscheinlich noch gebrauchen können.
Alex de Menon hat gegen Roman Andres Buruchaga gewonnen. 7-6, 6-1, 6-0 ist im ersten Satz nur hinterhergelaufen. Als er den Tiebreak gewonnen hatte, ging dann die Ketchup-Flasche auf. Trifft auf Adrien Mannarino. Der hat den armen Titouan Droguet 6-2, 6-4, 6-1 besiegt. Alejandro Tabilo hat gegen Kamil Majkstak verloren in 3 Sätzen. Majkstak, der ja gerade erst seinen ersten ATP-Titel gewonnen hat, auch on a roll und trifft jetzt auf 6-2. Da Karen Khachanov gewinnt gegen Billy Harris in 4 Sätzen und trifft jetzt auf Yannick Hanfmann. Und der hat heute ein Geduldsspiel gewonnen gegen Giovanni Pecci-Perica. Da 6-7, 7-6, 6-2, 6-3 gewonnen. Diese ersten beiden Sätze, die müssen unglaublich frustrierend für Hanfmann gewesen sein, weil er ging zwischendurch wirklich nur von links nach rechts, aber er hatte immer wieder gute Returns und wo er sich sicher sein konnte mit seinem jetzt verbesserten Aufschlag, er hat nochmal darüber gesprochen heute, dass er mit Peter Popovic seinen Aufschlag wirklich deutlich verbessert hat, er konnte sich darauf verlassen, dass er unglaublich viele freie Punkte kriegt, weil das muss man tatsächlich sagen, ich habe es heute nochmal nachgeguckt, Giovanni Pecci-Perica ist der schwächste Return-Spieler der Top 100. Er macht am wenigsten Punkte aus den Top 100 beim Return. Und das hat sich heute wieder gezeigt. Als Hanfmann dann 1-2 Breaks schaffte, dann war er auf der Siegerstraße.
Ich dachte schon, du sagst der Geschichte. Aber das kann man wahrscheinlich nicht nachweisen. Aber weit entfernt dürfte er davon nicht sein.
Nee, also, so weit entfernt dürfte er davon nicht sein. 27% der Punkte macht er bei Return. Also in den letzten 52 Wochen. Und damit ist er mit, oder 26,9. Und damit ist er mit Abstand der Schwächste in den Top 100.
Ist, ist nicht so gut.
Nee.
Also Hanfmann, und um das nochmal zu unterstreichen, hat hier beim ersten Aufschlag 69 von 75 Punkten gewonnen. Ja. Also
und auch ganz hat im ersten Satz 25 von 25.
Ja, ist schon geil. Und ich würde sagen, bei den Returns, was einen Unterschied gemacht hat, waren diese geblockten Returns. Das ist ja gar nicht so einfach, aber Hanfmann ist es ganz gut gelungen, vor allem in den wichtigen Punkten, weil es dann auch so ein bisschen das Tempo rausnimmt, weil im Pecci-Perica dann selber in den Angriff gehen muss und dafür ist das Grundlinienspiel nicht gut genug. Was hat im Pecci-Perica gemacht? Er ist viel ans Netz gekommen. Beide 100 Mal da am Netz, aber Hanfmann war ein bisschen besser und hätte schief gehen können. Ich meine, er lag 6-7 und dann 8-9 im Tiebreak genau. des zweiten Satzes zurück.
Bei dem 8-9 hat er bei Aufschlag im Petri Perricard einen derartigen Return-Winner gespielt. Also, das war fantastisch.
Und sonst hätte schief gehen können. Und ich meine, Petri Perricard hatte letztes Jahr Fritz am Rand der Niederlage, der Djokovic ganz schön gequält in Paris. Also, der ist schon gefährlich.
Mhm, absolut. Also, Hanschmann jetzt das nächste Mal gegen Karen Khachanov. Marianna Navone und Flavio Cobolli müssen nachsitzen. Da führt Flavio Cobolli mit 2-1 Sätzen. Jakob Menschik hat sich gegen Toby Samuel durchgesetzt. 10-7 im Match-Tiebreak des fünften Satzes. Trifft jetzt auf Grigor Dimitrov. Der hatte Schmerzen in der Leistengegend oder im Oberschenkel, aber hat sich gegen Dane Sweeney durchgesetzt. 7-6, 6-3, 7-5. Wer mir heute extrem gut gefallen hat, ist Arthur Fies. Der hat gegen Raphael Collignon, wirklich kein schlechter Rasenspieler und guter Aufschläger, in 3 glatten Sätzen gewonnen. Trifft jetzt auf Matteo Berrettini. Der hat sich in 4 Tiebreaks gegen Stan Wawrinka durchgesetzt, hier auf dem stimmungsvollen Court 1. Arthur Fies macht auf mich einen sehr guten Eindruck.
Ja, hat sich mit die meisten Blackbälle gespielt, der in 13 in 3 Sätzen, das ist auf dem Rasen wirklich beeindruckend und hat sehr konzentriert abgewehrt, wenn Collignon Chancen hatte. Jetzt ist das Ding, wir wissen von Fies aus den ersten 6 Monaten des Jahres, der ist wahrscheinlich mindestens ein Top 8, vielleicht ein Top 6 Spieler. Das Problem ist halt, wenn er wieder verletzt sein sollte. Und das ist ja bei ihm nicht wirklich vorherzusagen. Also dem kann man hier, glaube ich, zutrauen, der Halbfinalist aus dem Teil der Auslosung zu sein. Man kann sich aber auch vorstellen, dass er gegen Berrettini irgendwann nach dem dritten Satz vom Platz humpelt und dann ist es gewesen. Also das macht ihn halt so unglaublich schwer vorhersagbar. Aber generell können wir sagen, es ist natürlich ein sehr amüsanter Teil der Auslosung. Menschik, Dimitrov, Berrettini, Fies. Also das ist schon gesammelte Qualität.
Das ist gesammelte Qualität. Hugo Humbert ist ausgeschieden gegen Siso Bergs. Arthur Ferry hat damit Jumur besiegt. Ben Shelton ist ausgeschieden gegen Otto Virtanen. Ich habe nicht damit gerechnet, dass Otto Virtanen mal so ein Match durchziehen würde. Am Ende siegt der Finne mit 6-4, 3-6, 6-7, 6-2 und 7-6, 11-9 im Match-Tiebreak, hat einen Matchball abgewehrt. Virtanen ist für mich ein bisschen immer so der finnische Denis Shapovalov. Hat unglaubliches Talent für Schläge, das sieht wirklich attraktiv zwischendurch aus, aber dann schmeißt er Matches weg, wo man sich an den Kopf fasst, wie er das gemacht hat. Dieses Mal hat es durchgezogen, sehr zum Leidwesen von Taylor Fritz, von Ben Shelton, nicht zum Leidwesen von Taylor Fritz.
Der mag bestimmt, Ben Shelton wird jetzt aber nicht traurig sein. Also Ben Shelton war ja, glaube ich, mein Finaltipp, das hat jetzt eher nicht geklappt. Nee. Vielleicht muss ich da nochmal ein bisschen nachjustieren, denn für mich war er halt einfach jemand, bei dem ich dachte, der zieht es in Grand Slam-Turnieren durch. Und der hat es hier nicht durchgezogen. Und du hast schon angesprochen, Virtanen ist jemand, der unglaublich gute Offensive besitzt, aber jetzt nicht ganz so viel Konstanz. Und trotzdem, gerade in den entscheidenden Momenten im fünften Satz, war es dann eher die Vorhand von Shelton, die Fehler gemacht hat, als dass Virtanen die Fehler passiert sind. Trotzdem, und das muss man sagen, Shelton lag mit, meine ich, 8-5 im Tiebreak vorne und muss es da auch durchbringen. Und da war dann unter den Punkten ein sehr guter Return von Virtanen. Da waren aber eben auch ganz schön wackelige Vorhandfehler von Shelton dabei. Da war beim Matchball von Virtanen eine Vorhand, die er nicht ganz so eng an die Linie spielen muss, die Linie entlang, die auch nicht reingeht. Da waren vorher schon Chancen für Virtanen drin. Und das Match in dem, ja, zu dem Zeitpunkt lag auf dem Schläger von Virtanen. Und das kann eigentlich nicht der Anspruch von Shelton sein, auch wenn er jetzt natürlich noch kein super erfahrener Rasenspieler ist.
Virtanen hat jetzt eine Riesenchance, trifft jetzt auf Arthur Ferry, dann sind noch Jaime Faria und Siso Bergs. Auch da wird ein Überraschungs-Achtelfinalist dabei sein. Taylor Fritz selber hatte keine Probleme gegen Dusan Lajovic, 6-3, 6-4, 6-3. Francis Tiafoe, auch der muss nachsitzen, führt 2-1 Sätze gegen Taras Atman. Alexander Bublik hat sich durchgesetzt in 5 Sätzen gegen Thanasi Kokkinakis. Mit 6-7 hatte er den dritten Satz verloren, gewann dann aber die letzten beiden Sätze 6-3, 6-4. Auch Jerzy Lehecka machte einen guten Eindruck gegen Alexei Popperin mit in 3 Sätzen. Und ganz unten haben wir Francisco Cerundolo, der nach einer rätselhaften Leistung ausgeschieden ist, gegen Jean Moulin in 3 Sätzen. Und Alexander Zverev ist eine Runde weiter. Gegen Alexander Bloks hat er gewonnen. Mit 6-4, 6-7, 7-6, 7-6. Er hat hinterher in der Pressekonferenz, fand ich ganz interessant, gesagt, er sagte, ich hatte so Probleme, die Konzentration zu bewahren, weil es war einfach nur Aufschlag, Return, Punkt. Und da wirklich erstens einen Spielfluss hinzukriegen und zweitens nicht den Fokus zu verlieren, ist sehr schwer. Und es war heute tatsächlich, wenn man die Augen zusammengekniffen hat, es war Zverev gegen Milos Raonic und da wäre es genau das Gleiche gewesen.
Ja, und eben, das meine ich auch am Anfang, das sind jetzt nichts, was ich auf die Goldwaage hier legen würde in den ersten ein, zwei Runden. Nee. Auch nicht bei den Favoriten, weil auf dem Rasen kann das halt viel schneller gehen, dass man mal einen Satz, mal sogar ein Match verliert. Und das war auch ganz schön eng. Wenn man nachher auf die Statistiken guckt, sind es fast deckungsgleiche Statistiken. Es gibt eigentlich nur einen Unterschied. Zverev kriegt knapp 80% der Aufschläge rein, Blocks 65. Und ansonsten nehmen die beiden sich quasi gar nichts. Und ja. Das sagen wir, wenn es andersrum gewesen wäre von der Verteilung, was jetzt eher unrealistisch ist bei Zverev, aber natürlich passieren kann, dann hätte es wahrscheinlich Blocks gewonnen. Und der Rasen wird sich jetzt recht schnell beruhigen, aber im Moment ist er halt schon noch in einer gewissen Weise ein Glücksspiel.
Also Alexander Zverev in der zweiten Runde trifft auf Valentin Royer, der hat in 4 Sätzen gegen Harry Wendelken gewonnen. Das war's mit der Zusammenfassung dieser ersten Runde im absoluten Schnelldurchlauf. Das werden wir auch für die zweite Runde nochmal machen müssen. Die wird am Donnerstag dann vervollständigt werden und dann werden wir am Donnerstag wieder einen Podcast aufnehmen und dann die zweite Runde komplett zusammenfassen. In der ersten Woche haben wir leider nicht viel Zeit. Dafür 7 der letzten 8 Tage werden wir Podcasts machen, so wie Philipp das schon bei der Auslosungsvorschau gesagt hat und angepriesen hat. Das war es mit der heutigen Ausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen bei iTunes und bei Spotify. Folgt uns bei Instagram, Threads und Blue Sky. Und wenn euch das so gut gefällt, dass ihr sagt, das möchte ich auch finanziell unterstützen, könnt ihr das tun. Per Steady und per PayPal ist das möglich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.